Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Bär. Ich bin Martina Kaut und zuständig für Investmentkampagnen. Nun, da der Sommer auch in Zürich so langsam Einzug gehalten hat, würde ich heute gerne mehr zu unserem Marktausblick zur Jahresmitte erfahren, den wir kürzlich veröffentlicht haben. Daher freue ich mich sehr, dass Christian Gattiker, unser Head of Research, und Carsten Menke, unser Head of Next Generation Research, bei mir sind und mir erläutern, was im Moment an den Finanzmärkten passiert. Hallo ihr beiden.
Hallo Martina.
Hallo Martina.
Ich bin gespannt auf eure aktuellen Einschätzungen. Wie angekündigt, möchte ich mit euch anschauen, wie unser aktueller Marktausblick aussieht und eure Gedanken zum aktuellen Marktumfeld und den Wachstums- und Inflationsaussichten für den Rest des Jahres hören. Davon leiten wir dann sicher auch unsere Einschätzung zu Aktien und festverzinslichen Wertpapieren ab. Legen wir gleich los. Christian, die Zeit rennt. Die ersten 6 Monate des Jahres 2023 sind schon fast vorbei. Bevor wir über unseren Ausblick sprechen, wie hast du die letzten Monate erlebt? Am Anfang des Jahres haben wir ja ein Jahr der Abkühlung prognostiziert. Sowohl im Hinblick auf die Zinsen, aber auch auf die Inflationserwartungen. Die Abkühlung war bisher nicht ganz so stark wie erwartet, oder? Wie wirkt sich das auf unseren Ausblick für die nächsten Monate aus?
Ja, Martina, die Inflation hat sich als hartnäckiger erwiesen als erwartet, aber auch die wirtschaftliche Dynamik war widerstandskräftiger. Oder anders gesagt, die höhere Wirtschaftstätigkeit hat zu einem langsameren Rückgang der Inflationsraten geführt. Was sich aber jetzt geändert hat im Vergleich zu unserem Ausblick Anfang Jahr, sind die Erwartungen für das nächste Jahr, für 2024. Und hier insbesondere bei den Zentralbanken. Da ging vor allem die Fed forsch voran, aber insgesamt haben sie sich, die Zentralbanken, entschieden, die Geldversorgung stärker zu straffen, als wir zu Beginn des Jahres erhofft haben.
Was erwarten wir dann an Wachstums- und Inflationsdaten? Werden sie sich weiter verlangsamen?
Davon gehen wir aus und ich denke, im Zentrum stehen die USA. Die aggressivste Zinspolitik wurde dort gefahren. Die Federal Reserve wird dort massiv zu einer Verlangsamung der Wirtschaft beitragen. Und in Zahlen ausgedrückt heißt das, dass wir erstmal bei der Inflation einen deutlichen Rückgang sehen, von derzeit rund 5% auf 4% bis Ende Jahr. Aber eben auch im Wachstum, dass wir da knapp unter 2% zu landen kommen Ende 2023. Und dann ist natürlich jetzt für das, was wir an den Finanzmärkten verhandeln, im zweiten Halbjahr ist das nächste Jahr, das 2024, noch wichtiger. Und auch hier sehen wir eine Fortsetzung dieses Abkühlungs- und Verlangsamungstrends für die USA insbesondere. Und da gehen wir davon aus, dass die Inflation jetzt von 4 dann nächstes Jahr auf etwas über 2% zurückkommt und das Wachstum dann eben fast auf die Nulllinie fällt, also mit plus 0,3 zum Jahresende 2024. Also die Zinsen hauen da jetzt ganz schön rein und bringen die Wirtschaft in den USA insbesondere wirklich nahe an einen Halt. Wenn wir das Ganze dann etwas weiter auffächern und eben auf die globale Wirtschaft schauen, die Weltwirtschaft, dann ist dort das Ganze etwas gemäßigter und hier sehen wir auch viele Divergenzen. Also hier spreizt sich einiges. Wir haben da beispielsweise ja eben die USA, die sich sehr stark abkühlen, aber Europa, das von einem ganz anderen Punkt her kommt und sich eher stabilisiert oder etwas stärkt. Und dann China, das eben doch ziemlich stark wieder aufholt. Also es ist global gesehen mehr ausbalanciert als aus der US-Perspektive.
Aber in den USA könnten wir, ich möchte das böse R-Wort Rezession eigentlich kaum aussprechen, eine Rezession sehen für die kommenden Monate?
Ja, absolut. Also ich meine, im Moment sind wir so einen Münzwurf entfernt von diesem Risiko. Oder wenn wir unsere Online-Modelle laufen lassen, die sehr verlässlich waren, dann geben sie im Moment einen sehr wenig verlässlichen Ausblick, nämlich etwa eine 50% Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession. Es scheint uns aber auch wichtig, eben darauf hinzuweisen, dass Rezession doch nicht immer Rezession ist oder es sehr unterschiedliche gibt. Und wir erwarten in diesem Moment, in dieser Phase, wenn sie denn käme, eine eher milde Rezession. Und der Grund dafür liegt vor allem bei der Lage der privaten Haushalte. Moderne Volkswirtschaften wie die USA werden zu 2/3 von der Wirtschaftsleistung von den Haushalten getragen, den privaten Haushalten, Konsumenten. Und hier sehen wir eine ganz andere Lage als vor 15 Jahren, als alles gestreckt war und alles überschuldet war. Jetzt im Moment ist genau das Gegenteil der Fall. Die Konsumenten sind sehr konservativ finanziert und zudem haben sie nach der Corona-Pandemie immer noch sehr hohe Ersparnisse auf der Seite. Also von daher erwarten wir eben auch, oder das ist vielleicht auch der Grund, warum bisher die Wirtschaft so widerstandskräftig war, dass man eben auch mit höheren Zinsen auskommen konnte, weil man nicht so besonders stark verschuldet war, sondern eine recht komfortable Situation hat. Und eben international gibt es auch Rückenwind, weil die Auslandnachfrage nicht auch noch gleichzeitig wegbricht. Also von daher, selbst wenn einiges schief läuft, gehen wir nicht davon aus, dass wir in einer ähnlichen Lage uns wiederfinden, wie wir das 2020 in der Corona-Pandemie oder auch 2008 erlebt haben.
Okay, nochmal zurückkommend auf die USA. Lass uns auch kurz über Währungen und insbesondere den US-Dollar sprechen, für den wir ja, wenn ich es richtig verstehe, eine Abschwächung vorhersagen. In diesem Zusammenhang wurde in den letzten Wochen ja viel über eine sogenannte De-Dollarisierung gesprochen, Carsten, was so viel bedeuten könnte, wie dass der US-Dollar seinen Stand als wichtige Reservewährung verlieren könnte. Daran glauben wir aber nicht, oder?
Nein, daran glauben wir wirklich nicht. Wie du schon gesagt hast, unter De-Dollarisierung versteht man den Niedergang des US-Dollars und damit eben auch verbunden den Verlust des Status der Weltreservewährung. Die Zahlen untermauern das nicht, auch wenn diese Idee natürlich durchaus verlockend ist mit steigenden geopolitischen Risiken, mit einer multipolareren Welt, wie wir das nennen. Aber rein von den Zahlen her sehen wir weiterhin, dass 60% der Zentralbankreserven im Dollar gehalten werden. Das sind 5 Prozentpunkte weniger als noch vor 20 Jahren, aber es bleibt dabei, der Dollar ist die dominierende Reservewährung bei den Zentralbanken. Und wenn wir darüber hinaus auch die Transaktionsvolumina anschauen, dann ist der Dollar in den meisten Ländern der Welt die zweitwichtigste Transaktionswährung, natürlich nach der Lokalwährung. Das heißt, auch das unterstützt letztlich, dass der Dollar nach wie vor eine sehr, sehr wichtige, ja fast so dominante Rolle eben bei den Währungen spielt. Und wenn wir dann noch weiterschauen, letztes Jahr hatten wir auch rekordhohe Goldkäufe seitens der Zentralbanken, was eben auch diese Fantasien der De-Dollarisierung ein wenig beflügelt hat. Für uns ist das eher ein politisches Signal, was an Washington gesendet wird, wo es um Diversifikation geht, aber wo es jetzt nicht wirklich darum geht, komplett die Bilanz auf den Kopf zu stellen und alle Dollar rauszuwerfen.
Denken wir dann, dass der Abwärtstrend des Dollars schon bald stoppen wird oder sehen wir schon, dass er noch ein bisschen weiter schwächeln könnte? Und wenn ja, welche Währungen könnten profitieren?
Also wir glauben schon, dass dieser Abwärtstrend des Dollars ein großes Stück fortgeschritten ist. In Zahlen 2/3, würde ich jetzt sagen. Das heißt, 1/3 steht uns noch bevor. Wer könnte profitieren? Einerseits der Schweizer Franken, ne, der bekannte sichere Hafen. Wenn wir tatsächlich größeren zyklischen Gegenwind bekommen, wenn sich diese Rezession dann vielleicht doch einstellen sollte, dann ist sicherlich der Schweizer Franken eine der Währungen, die entsprechend profitieren sollten. Und der andere Kandidat, vielleicht ein bisschen exotischer gegeben, die jüngste Vergangenheit, der japanische Yen. Der ist zuletzt wieder in den Vordergrund oder in den Fokus der Anleger gerückt, aufgrund des bevorstehenden Kurswechsels der japanischen Zentralbank. Und wir sehen den Yen tatsächlich sehr stark untergewichtet. Wir sehen den Yen sehr stark unterbewertet. Und wenn es eben zu diesem Politikwechsel kommt, dann sollte sich dort einiges an Potenzial ergeben. Nichts zuletzt, Schwellenländerwährung oder hochverzinsliche Anleihen aus Schwellenländern, das ist auch ein Element, was wir aufgrund des Renditevorteils mit der erwarteten Abschwächung des Dollars als durchaus attraktiv einschätzen.
Werden wir ein bisschen konkreter, Christian. Basierend auf den nun besprochenen makroökonomischen Gegebenheiten, wie sollten Anleger aktuell investieren und was sind die Schlussfolgerungen? Welche Aktien kann man in diesem Umfeld anschauen?
Nun, Martina, das Jahr der Abkühlung spricht dafür, voll investiert zu sein und unserer Meinung nach vor allem auf Qualität zu setzen. Barmittel Cash ist zwar attraktiv von der Verzinsung her im Moment, aber wir sehen es nur als taktischen Puffer. Wenn wir etwas rückblenden, dann gab es ganz klar Anfang im ersten Quartal vor allem Probleme im Bankensektor. Und das führte dazu, dass die Anleger wieder in defensive Titel umgeschichtet haben. Und Wir gehen davon aus, dass diese Vertrauenskrise im Bankensektor eingedämmt ist und bleibt, aber halten eben doch an einer defensiven Ausrichtung und einem Fokus auf Qualität fest. Und der Grund dafür ist vor allem, dass wir eben diese Kreditverknappung, insbesondere in den USA, diese Auswirkungen der extrem restriktiven Politik der Notenbanken zu spüren bekommen. Das heißt, das Wachstum wird langsamer, es kühlt sich alles ab, es gibt wahrscheinlich erste Stresszeichen in weniger stabilen Unternehmen. Und deshalb sind wir der Meinung, dass man vorerst mal absehen sollte, wieder in zyklische Namen reinzugehen, also in Unternehmen, die sehr stark diese Konjunkturschwünge mitnehmen. Und im Moment halten wir weiterhin Ausschau nach defensiven Branchenführern in verschiedenen Sektoren. Und wie gesagt, die Bewertungen da sind nicht überbordend, sondern wieder inzwischen sehr moderat. Außerdem würden wir im Moment Positionen in qualitativ hochwertigen Wachstumswerten nehmen und dort auch auf die Bewertungen schauen, aber die sind auch hier nicht übermäßig hoch. Und wenn wir auf die Sektoren gehen, dann vor allem in Richtung Informationstechnologie und Kommunikation, denn dort zeigen sich sehr viele Unternehmen mit diesem Profil.
Du hast jetzt über die Industrieländer gesprochen, was die Aktien und Sektoren angeht. Wenn wir darüber hinausblicken, Carsten, welche anderen Märkte können im Moment Chancen bieten?
Ja, wenn wir auf die Schwellenländer eingehen, die haben bislang in dem Jahr eher schlecht abgeschnitten. Wir hatten relativ schwache Gewinnentwicklung, wir hatten negative Gewinnrevisionen und das hat diese positiven Aussichten, mit denen man ins Jahr gestartet ist, doch ein bisschen in Zweifel gezogen. Für das zweite Halbjahr sehen wir dennoch Aufholpotenzial für die Schwellenländeraktien und da kommt natürlich wieder diese Abschwächung des Dollars ins Spiel, die typischerweise positiv ist für Schwellenländerassets insgesamt und eben eine Lockerung der Geldpolitik, die sich dann eventuell auch schlussendlich auch einstellen sollte. Das heißt, aktuell sehen wir Schwellenländeraktien weiterhin als neutral, wobei wir einschränken müssen, dass Asien einige vielversprechende Chancen bietet, also insbesondere der Südosten Asiens besticht weiterhin durch ein recht ansprechendes Wirtschaftswachstum, was sich eben positiv auf die Gewinne auswirken sollte. Die Firmenbilanzen sind alles in allem sehr, sehr solide, was eben auch die Attraktivität dieser Region dann entsprechend steigert. Konkreter Indien, der indische Aktienmarkt bleibt einer unserer Favoriten, weil das Land weiterhin von einer sehr günstigen Wirtschaftspolitik profitiert, die entsprechend den Privatsektor florieren lässt. China, das gestaltet sich ein bisschen schwieriger. Wir hatten ja da diese Euphorie zu Anfang des Jahres, nachdem die Null-Covid-Politik gelockert wurde. Das hat einen ziemlichen Boom ausgelöst. Der ist jetzt abgeflaut. Also insbesondere im verarbeitenden Gewerbe sehen wir Abschwächungstendenzen. Der Immobilienmarkt bleibt ein Sorgenkind. Von daher, wenn man in China aktiv sein möchte, dann muss man schon sehr, sehr selektiv schauen, welche Firmen in dem Umfeld tatsächlich gut performen können. Also da stehen eher Einzeltitel im Fokus.
Nochmal weg von den Schwellenländern. Was Asien betrifft, haben wir eben besprochen, dass der japanische Yen in diesem Jahr von der Abschwächung des Dollars profitieren könnte. Die dortigen Aktienmärkte haben sich ja auch etwas erholt und man spricht wieder mehr über japanische Aktien. Was sind unsere Meinung dazu, Carsten, jetzt wo wir gerade über Asien gesprochen haben?
Ja, in der Tat. Also Japan ist sicherlich ein Markt, den viele Anleger in den letzten Jahren vollkommen aus den Augen verloren haben. Allerdings muss man sagen, dass die Bewertungen trotz der jüngst gestiegenen Kurse nach wie vor attraktiv sind und dass der Markt auch profitiert von dieser nach wie vor eher expansiven Geldpolitik der Bank of Japan. Also trotz Kurswechsel oder trotz bevorstehendem Kurswechsel haben wir in Japan im Vergleich zu den USA oder im Vergleich zu Europa immer noch eine deutlich lockere Geldpolitik, die eben auch helfen sollte. Und wenn es um japanische Aktien im Speziellen geht, dann sehen wir hier eine gewisse Präferenz für Qualitäts- und Wachstumstitel. Also im Grunde das, was Christian vorhin schon erwähnt hatte. Und was bei Japan noch dazu kommt, ist, dass wir dort einige Firmen auf dem Radar haben, die wir tatsächlich als Weltmarktführer im Bereich der Automatisierung und im Bereich der Halbleiter sehen. Also zwei Segmente, die uns strukturell einfach auch sehr, sehr gut gefallen. Und hier geht es natürlich nicht um die japanische Volkswirtschaft, hier geht es um diese strukturellen Trends, die diesen Themen unterliegen. Und da sind es dann eben japanische Firmen, die besonders hervorstechen.
Strukturelle Trends ist jetzt mein Schlagwort und verlassen wir Asien mal und kommen zu deinem Spezialgebiet, dem Bereich Next Generation Investments, Carsten. Ich habe gesehen, dass wir uns auf die Teilbereiche Shifting Lifestyles, also Lebensstile im Wandel, sowie Bereiche der künstlichen Intelligenz im Moment konzentrieren bei unseren Anlageempfehlungen. Ja. Was sind denn hier die zugrunde liegenden Überlegungen und warum mögen wir Aktien aus diesen Sektoren?
Also wenn wir bei Lebensstil im Wandel oder Shifting Lifestyles anfangen, dann spiegelt sich hier natürlich auch unsere allgemeine Einschätzung der Situation in der Volkswirtschaft und den Finanzmärkten wider. Das heißt, diese Vorliebe für defensive Titel, ne? Weil wir hier eben auch uns sehr, sehr stark im Bereich des Gesundheitswesens und der strukturellen Trends in diesem Bereich bewegen. Das sollte dieses Segment dann tatsächlich widerstandsfähiger machen, falls wir noch mehr Rücken, mehr Gegenwind bekommen von der zyklischen Seite. Aber gleichzeitig können wir nach wie vor eben diese strukturelle Wachstumskarte spielen. Das macht das Thema Shifting Lifestyles insgesamt sehr interessant. Und wir sprechen da eben über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir sprechen über Langlebigkeit oder eben auch Genomik. Ne? Diese Themen, die wir schon relativ lange auch begleiten. Und was schön ist, dass sich eben trotz dieser eher charakterlichen Eigenschaften, die aktuell im Vordergrund stehen, eben auch kurzfristige Entwicklungen aufdrängen. Also im Bereich der Alzheimer-Erkrankung beispielsweise oder im Bereich der Diabetes-Erkrankung, die eben unsere Einschätzung zu diesen Themen untermauern. Ja, und künstliche Intelligenz, das ist natürlich etwas, was aktuell in aller Munde ist. Tatsächlich auch ein Thema, was wir schon recht lang verfolgen. Und ja, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, wir erfahren da gerade einen Hype. Wobei man einwenden muss, dass dieser Hype unserer Meinung nach auf einem sehr, sehr soliden Fundament steht. Also die Gefahr, dass sich das Ganze in einer Blase jetzt auflöst, die erscheint uns sehr, sehr gering. Und unsere langjährige Überzeugung ist, dass wir mit der künstlichen Intelligenz eine Allzwecktechnologie zur Verfügung gestellt bekommen, die in ganz verschiedenen Branchen und Industrien Anwendung findet. Und das macht sie eben so attraktiv auch aus Anlegersicht. Das heißt, wir können uns Softwarefirmen anschauen, die entweder KI-Lösungen entwickeln oder sie eben strukturell einsetzen. Wir schauen auch auf Cloud-Computing-Anbieter, weil wir eben diese massive Rechenleistung und diese Daten brauchen, um die Algorithmen zu trainieren. Und dann gibt es natürlich die Halbleiterindustrie, da haben wir die Verbindung nach Japan, weil eben die Nachfrage nach wirklich technologisch führenden Komponenten deutlich anziehen sollte aufgrund dieses Booms, den wir aktuell in der künstlichen Intelligenz sehen.
Nun haben wir ausführlich über Aktien gesprochen, aber ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, einen Blick auf eine andere sehr attraktive Anlageklasse im Moment zu werfen. Ich spreche von Anleihen. Welche Bereiche empfehlen wir hier aktuell, Christian?
Ja, Martina, das ist genau richtig. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal in 10 Jahren, dass wir von einer attraktiven Anlageklasse sprechen, weil vorher hat man sich immer irgendwo strecken müssen, um eine extra Rendite einzufahren. Das ist jetzt eben anders. Also wir haben durch diese Neubewertung letztes Jahr haben wir jetzt deutlich höhere Zinsen auf der ganzen Kurve. Und für uns eben gemessen auch an den Unsicherheiten, die sich wirtschaftlich im Moment zeigen, ist es jetzt nicht opportun, dass wir uns zu riskant positionieren, sondern im Gegenteil, man kann eigentlich von diesen attraktiv bewerteten konservativen Anlagen ausgehen und diese Qualität einpacken und am besten eben zu realen Renditen, also nach Abzug der Inflation. Solange die positiv sind, finden wir, das lohnt sich im Moment, sehr konservativ unterwegs zu sein. Wenn wir etwas runtergehen von der Flughöhe, dann gibt es sicher eben diese längere Laufzeitbereiche. Dort eben das Thema Qualität, Investment Grade, und dort können eben die Anleger langfristig die attraktiven Zinsen im Moment einloggen. Denn es wird wahrscheinlich auch ein Ende wieder kommen. Es zeichnet sich ab für 2024 ein Ende dieser Hochzinspolitik. Und dann kommt eben dieses Reinvestitionsrisiko auf die Anleger zu. Das heißt, wenn man jetzt in Cash bleibt und einfach wartet, bis dann die ersten Zinssenkungen kommen, dann wird der Markt schon sehr viel weiter sein und eben viele von diesen im Moment attraktiven Zinsen werden deutlich tiefer sein und die Kapitalgewinne entgehen dann den Anlegern. Also von daher im Moment für uns sicher eine Gelegenheit, auch den Cash, die Barmittel runterzufahren und eben diese attraktiven Renditen einzufahren. Und wenn wir dann weggehen und die Opportunitäten anschauen, die sich eben auch auf der Kreditseite ergeben, also wo man ein Gegenparteienrisiko hat, das vielleicht weniger sicher ist, dort kann man durchaus kürzere Laufzeiten fahren, aber auch hier nehmen wir nicht die wirklich schlechteste Qualität, sondern gehen da immer noch in Investment Grade, also BBB mindestens, Und das ermöglicht dann bei kürzeren Laufzeiten, dass man noch etwas extra kriegt für das Kreditrisiko, dass man eingeht und außerdem höhere Coupons kriegt. Das heißt, man hat dann auch früher den Cash wieder zur Verfügung, um ihn zu reinvestieren, eben gerade im Hinblick auf dieses Thema der allenfalls sinkenden Zinsen 2024. Und da insbesondere noch ein europäisches Thema, eben diese Staatsanleihen der Peripherie, die dort sehr attraktiv sind und eben diesen Extrazins bringen aufgrund der unterschiedlichen Kreditrisiken. Und am Schluss noch zu den Schwellenländern. Da, wenn wir von Kreditrisiken sprechen, also jetzt außerhalb der ganzen Laufzeitengeschichte, aber Kreditrisiken, würden wir sonst das ganze Risikobudget in Richtung Schwellenländer stellen und hier insbesondere die harten Währungen, also Schwellenländeranleihen in harten Währungen ausgegeben. Und die haben sich in Zeiten stabiler oder sinkender US-Zinsen in der Vergangenheit eigentlich immer sehr stabil entwickelt. Und eben China ist sicher ein Stabilisierungsfaktor hier für die ganzen Schwellenländer insgesamt. Wir erwarten, dass wir dort von diesen 3%, mageren 3% letztes Jahr, dass wir dieses Jahr eine Beschleunigung sehen auf über 5% in China. Das sollte doch ein Sicherheitsnetz spannen für viele dieser Schwellenländer und deren Anleihen. Also von daher auch ein Fokus auf asiatische gute Qualitäten und Emittenten aus dem Nahen Osten.
Das hört sich ja endlich mal wieder erfreulich an für Investoren im Einleihebereich. Einen bestimmten Bereich haben wir aber kürzlich herabgestuft, habe ich gesehen, Hochzinsanleihen. Kannst du uns einen Einblick geben, warum das Fixed Income Team dieses Segment eher untergewichten würde, Christian? Was waren da die Beweggründe? Ich nehme an, es geht auch in die Richtung, man muss wahrscheinlich keine schlechtere Qualität in Kauf nehmen, wenn man attraktive Renditen bei Anleihen guter Qualität haben kann.
Ganz genau, Martina, das ist irgendwo die logische Folge, dass man hier wirklich nicht die extremen Risiken fahren muss, wenn eben schon die stabilen Emittenten und Anleihen hier wirklich beachtliche Renditen versprechen und eben auch einlösen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit einlösen können. Also von daher war das schon mal der Startgedanke. Und dann ist eben noch diese ganze zyklische Frage im Moment, eben diese Unsicherheiten, wie stark wird die Abkühlung, wird es allenfalls bis in eine Rezession münden? Und da gibt es für uns schon einige Fragezeichen, weil eben gerade dieser Bereich, also die hochverzinslichen ja Firmen dahinter stehen, wo eben die Zinsen unmittelbar stärker einschlagen. Also wenn man wirklich im Ramsch vom Ramsch, also dort, wo wirklich die höchsten Zinsen gezahlt werden müssen, da sind wir, wenn jemand jetzt an den Markt kommen möchte, ein Unternehmen an den Markt kommen müssen die weit zweistellige Prozent rentieren und zahlen. Also von daher, das schlägt dann schon ziemlich schnell durch. Das heißt, wenn sich dann noch die Wirtschaft abschwächt, dann haben wir dort in der Regel die erste Welle von Konkursen und das betrifft eben dann auch die Anleiheneigner. Und wir finden durchs Band jetzt, wenn wir den ganzen hochverzinslichen Bereich, diesen Junk-Bond-Bereich anschauen, dann sind im Moment diese Kreditaufschläge noch nicht unbedingt dort, wo sie sein könnten. Also wenn überhaupt, dann markieren wir uns das oder merken es uns vor, allenfalls für Winter oder für nächstes Jahr, ob dass es dann eben am Tiefpunkt des Wirtschaftszyklus bessere Einstiegsgelegenheiten gibt.
Hier also eher Abstand nehmen. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde aber gerne trotzdem noch ein kurzes Statement zum Rohstoffsektor hören, nachdem dieser Jahr 2022 in aller Munde war. Ich weiß, dass wir generell eine neutrale Haltung einnehmen. Und die Ausnahme ist hier Kupfer, was ich gesehen habe, Carsten.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also wenn wir die Rohstoffe als Anlageklasse insgesamt betrachten, dann sehen wir nach wie vor keinen Superzyklus, also keinen mehrjährigen Anstieg der Preise aufgrund von Knappheiten. Ja, im Vergleich zu Aktien sind Rohstoffe günstig, das sieht man ja immer wieder. Aber hier vergleichen wir auch produktive Assets mit unproduktiven. Alles in allem ist die Versorgungslage auf den Rohstoffmärkten gut, insbesondere im Energiesektor, das heißt bei Erdöl und auch Erdgas. Bei den Industriemetallen wiegt die Schwäche des chinesischen Immobilienmarktes schwer, was längerfristige Erholungen wenig wahrscheinlich macht. Und ja, wie du sagst, die Ausnahme ist Kupfer. Kupfer, weil es aufgrund der Energiewende zu einer ja doch deutlich ansteigenden Nachfrage kommen sollte. Also beispielsweise benötigt ein Elektroauto in etwa 3 bis 4 Mal so viel Kupfer wie die Pendants mit Verbrennungsmotor. Und das sollte dann diesen negativen Einfluss, den wir aus China auch für Kupfer in Teilen bekommen, entsprechend wettmachen. Kritisch ist dabei eher die Angebotsseite, weil wir nämlich mit einer Verlangsamung des Wachstums der Minenproduktion rechnen. Also in etwa ab 2025 was auf Unterinvestitionen in den letzten Jahren zurückzuführen ist. Und das führt dann wohl zu strukturellen Angebotsdefiziten und damit sollte dann der Kupferpreis wieder über $10,000 die Tonne ansteigen.
Vielen Dank, Carsten, für die Erklärung. Möchtest du unseren Zuhörern sonst noch was mitgeben für die nächsten Monate? Noch eine Schlussbemerkung.
Ja, mir ist aufgefallen, dass sich viele unserer fundamentalen Einschätzungen tatsächlich mit der technischen Analyse decken. Also die Charts, die wir beobachten, die Charts an den Märkten, die deuten schon in die richtige Richtung. Und das ist sicherlich mal ein positives Zeichen, was wir auch mitnehmen können. Insbesondere in Bezug auf den schwächeren Dollar, auf die sinkenden Anleiherenditen und darauf, dass sich Wachstumstitel besser entwickeln sollten als der Gesamtmarkt.
Vielen Dank nochmal. Und Christian, gehen wir nochmal ganz kurz auf das Jahr der Abkühlung ein. Was ist jetzt deine Einschätzung für die nächsten Monate oder was möchtest du den Anlegern nochmal mitgeben am Schluss?
Ja, Martina, für mich bleibt es dabei. Es lohnt sich, investiert zu sein. Und ich glaube, es ist sehr schwer vermittelbar, wenn man eben den ganzen Nachrichtenfluss anschaut, wo wir täglich bombardiert werden in Medien und in den sozialen Kanälen oder Social Media. Aber eben, also die Renditen, wie sie sich präsentieren, das ganze Wachstumsbild, wie es sich präsentiert, durchaus attraktiv und bietet viele Möglichkeiten. Wir haben versucht, einige aufzuzeigen. Aber eben das Wichtige ist, dass man die ersten Schritte macht. Wer es nicht in einem Rums machen kann, kann vielleicht in mehreren Schritten den Weg suchen. Aber ich finde, es ist wirklich wichtig, das sind diese Jahre, die zählen, dass man eben wieder aufholt, was man in Vorjahren verloren hat oder eben auch schon vorbaut für die nächsten Jahre. Und deshalb lohnt es sich für uns, investiert zu sein.
Vielen Dank. Es gilt also, wie du sagst, investiert zu bleiben in den richtigen Bereichen. Herzlichen Dank für eure Einschätzungen und ich denke, unsere Zuhörer freuen sich schon darauf, wenn wir in ein paar Monaten wieder zusammensitzen und dann die zweite Hälfte des Jahres 2023 zusammen rekapitulieren. Aber damit sind wir dann heute auch schon am Ende dieses Marktanalyse und Gespräche Podcasts. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Gespräch weitergeholfen hat und würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Starten Sie gut informiert in den Tag. Moving Markets ist ein täglicher Podcast von Julius Bär auf Englisch. Hier erfahren Sie mehr über die Auf- und Abwärtsbewegungen der verschiedenen Anlageklassen, makroökonomische Entwicklungen und unsere Meinung zur Entwicklung der Finanzmärkte. Suchen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform nach Moving Markets und hören Sie täglich rein.
Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Der Inhalt des Podcasts dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung von oder im Namen von Julius Bär zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wertpapierbasierten Derivaten oder anderen Produkten oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie in einer bestimmten Rechtsordnung dar. Julius Bär übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung der Podcast-Inhalte entstehen. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbär.com/legal/podcasts.